Dresden in den Musennestern wohnt die süße Krankheit gestern. Wie Dresden wieder einmal seine Bedeutung für Deutschland bewies. Mit Uwe Tellkamps Der Turm im Untertitel Geschichte aus einem versunkenen Land hat dieses Jahr ein Dresdner DDR-Roman den Deutschen Buchpreis gewonnen, mit dem seit 2005 der Börsenverein des deutschen Buchhandels durch eine wechselnde Jury den besten Roman deutscher Sprache auszeichnet. Unbestritten ist, dass der Gewinn sich direkt auf die Absatzzahlen auswirkt. Ob dies nun tatsächlich für die Qualität des Buches spricht, wird hier untersucht. Nach wie vor steht Der Turm auf Platz 1 der Verkaufsliste und um zu wissen, womit sich die Deutschen und lokal die Insassen der Barockperle Dresden zurzeit in den Schlaf wälzen, ist eine Lektüre des Buches, zumindest aber einiger der in Hülle und Fülle erschienenen Rezensionen, für unsere Redaktion Pflicht. Im Vorfeld der Lektüre hat mich die fast einhelligen feuilletonistischen Lobpreisungen für den angeblichen bildungsbürgerlichen Widerstand der sich im inneren Exil wähnenden Einwohner des Villenviertels Weiße Hirsch abgeschreckt. In einem Kommentar in der Welt wurde gar das Kraftreservoir Ost gefeiert. Ich zitiere: Wiedergewinnung von Substanz muss heute die Parole sein. Wie das geschehen kann, hat uns der Osten dieses Landes vorgemacht. Wenn wir mutmaßlich dem nichts erleben, wie der Flitter unseres Wohlstands immer fadenscheiniger wird, dann tun wir gut daran, auf das Kraftreservoir Ost den Blick zu lenken. Jedenfalls auf jenen Teil desselben, wo man Lebenshalt und Lebensverpflichtung aus dem zieht, was die Zeiten überdauert hat, wo man mit Sinn für das gewachsene Historische an den Aufbau der Zukunft geht und nicht ständig neuen Nichtigkeiten nachjagt. Zitat Ende. Lebenshalt und Lebensverpflichtung aus dem gewachsenen Historischen also, was die Zeiten überdauert hat. Dresden, die selbsternannte Kunst- und Kulturstadt, die sich auf ihr Barock und ihre Rückwärtsgewandtheit viel zugute hält und den 9. November 1938 vor allem deshalb zu bedauern scheint, weil dabei die Semper-Synagoge abbrannte und nun durch einen kühnen Synagogenneubau ersetzt wurde, der den barocken Reinblick stört. Nachdem das Buch dann auf Ansinnen Herrn Falschgolds als Rezensionsexemplar eingetroffen war, siegte meine Neugier und, dies ist meinem negativen Wesen geschuldet, die Lust auf einen schnellen Verriss. Das Präludium zum literarischen Werk, hier kunstsinnig Ouvertüre betitelt, deutet den Anspruch Uwe Tellkamps an. Kunst soll es sein, und wenn es feingeistig klingt und ein Satz über 5 Seiten ausgewälzt wird, bevor profanere Schilderungen des tristen DDR-Alltags folgen, dann erkennt jeder, dass es Kunst sein muss.
Aber die Ohren schlugen. Ich höre, als wäre es heute. Den Westminster-Gong in der Karavelle, wenn das Wohnzimmerfenster geöffnet war und ich die Straße hinunterging. Ich höre den Schlag der Flügeluhr aus der Wohnung im Erdgeschoss des Luzinienhauses, das feine Klingen der Wiener Uhr aus Dietzes Musikzimmer, das melodisch aufsteigende, dann mit dem letzten Ton abknickende Ta-Ta-Ta-Ta nach dem durchdringenden Sägton der Zeitanzeige des Deutschlandfunks, der Anfang der 80er Jahre von den Türmern auf der Insel Dresden nicht mehr unter dem Tuch gehört wurde. Jetzt die stimmlose Nadel einer japanischen Quarzuhr, die vom Handgelenk eines Staatskapellkontrabassisten in das Gongen und Plingen, Scheppern und die Kuckucksrufe beim Uhrmacher Simchen, genannt Ticketack-Simchen, sticht. In die tiefen Stundenschläge der Standuhren, das vollstimmige Repetieren der großen und kleinen Regulatoren bei Uhrenpieper, Turmstraße 8, der Koloratursopran einer Schnörkelporzellanuhr bei Witwe Fiebig im Haus zu den Meerkatzen, die heisere Rebellion einer Fliegeruhr in der zweiten Etage der Pension Steiner beim ehemaligen Generalstäbler in Rommels Afrikakorps, das Pekinesenkeckern im Apartment am Ende des Flurs, wo ein Mann namens Hermann Schreiber wohnte, einst Meisterspion der zaristischen Ochana und der Roten Truppen, eine Uhr mit dem Zarenwappen aus der Erstürmung des Winterpalais in St. Petersburg rettet, 1917. Ich höre, als säße ich in seiner Sprechstunde oder stünde im Röntgenwagen einer der jährlichen TBC-Reihenuntersuchungen und blickte auf das Schwarz-Weiß des Durchleuchtungsschirms, über das der grauhaarige Arzt sich beugt, das Krächzen von Dr. Fernhaus Taschenuhr, die Porzellanglocken am Zwinger fallen ein, die Uhren im Gebäude der staatlichen Plankommission, ehemals reicht Luftfahrtsministerium, höre ich unbeirrt von Schritten, Hast auf den Gängen, Telefonklingeln, Zeitläuften, dem Geräusch der Paternosteraufzüge weiterrücken.
Diese Passage entstammt den fiktiven Aufzeichnungen eines der Protagonisten, Menno Rode, der als Lektor in einem kleinen Dresdner Verlag arbeitet. Nach der anstrengend meandernden Ouvertüre erwartet uns der erste Teil des Buches, die pädagogische Provinz. In den ersten drei Kapiteln fährt Christian, Neffe von Menno Rode, aus dem Internat nach Hause, trifft seinen Onkel und fährt schließlich zur Geburtstagsfeier seines Vaters Richard, Arzt, der 50 geworden ist und aus diesem Anlass groß feiert. Während dieser vergleichsweise kurzen Handlungsspanne führt uns Uwe Tellkamp anhand seiner Protagonisten in die Familienverhältnisse ein, die dankenswerterweise vom Sokamp Verlag auf einer dem Buch beiliegenden Karte abgebildet sind und einen nach häufigen, am Anfang teils verwirrenden Erzähl- und Perspektivwechseln die Position der gerade handelnden Familienmitglieder erinnern lassen. Und dabei wird mit Bildern und Zitaten bürgerliche Bildung, Bildung, Bildung demonstriert. Da wird Fürst Prospero bemüht, von dem der belesene Bürger weiß, dass er aus Edgar Allan Poes Der rote Tod stammt. Er hat die Pest aus und sich mit seinen hochgestellten Untertanen eingesperrt und feiert ein rauschendes Fest, bis ihn doch der rote Tod holt. Und auf dass jeder Bildungsbürger das Bild zu erkennen vermag, wird kurz zitiert. Draußen waren die Schreie der Unglücklichen nicht mehr zu hören. Und wenn sich Menno Rode und Neffe Christian unterhalten, dann muss es über Tannenhäuser und das Hildebrandslied sein. Kurz wird die ostdeutsche Pflichtlektüre, wie der Stall gehärtet wurde, von Nikolai Ostrowski dazu in Kontrast gesetzt, der Formalismusvorwurf angedeutet und kurz erwähnt, dass es darum nicht mehr so schlimm stünde. Kapitel heißen Mutabo wie der Zauberspruch aus dem Märchen vom Kalifen Storch und auch den Kater hat die Wilhelm Hauf-Liebe nicht verschont. Chagamanka Budi Baba muss sich das Tier rufen lassen. Das Buch, in welchem Menno Rode gerade liest und welches Christian in dessen Abwesenheit fallen lässt und umständlich unter großen Gewissensbissen wieder aufhebt, ist von Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, einem Hauptvertreter des deutschen Idealismus, dessen Grabstein übrigens die schöne und sinnliche Inschrift »Dem ersten Denker Deutschlands« trägt. Und so entrinnt man, weit vor der jeden guten Bildungsbürger verhassten Moderne, also den intellektuellen Zumutungen der DDR-Diktatur. Hinzu kommen unzählbare Massen weiterer Personen und ihren Lebensgeschichten. Ziel ist die Abbildung der Entwicklung der DDR und ihr Untergang im Zeitraum zwischen 1982 und dem 9. November 1989. Das Feuilleton scheint einig. Ich zitiere. Und auch das viel verspottete Bildungsbürgertum wird von Tellkamp glanzvoll rehabilitiert, als eine Schicht, die, auch in der DDR, noch am ehesten in der Lage war, sich einen Raum der Unverfügbarkeit zu erhalten, in dem die Parolen des Sozialismus einfach nicht zu wirken vermochten, in dem dieselben abgestoßen, ja in ihre Daseinsberechtigung ganz einfach ignoriert werden konnten. Man kann von Uwe Tellkamps Versuch eines bürgerlichen Bildungsromans halten, was man will. Die gepriesene Unverfügbarkeit, die fatal an die innere Emigration erinnert und deren Praktizierende von Thomas Mann treffend als Ofenhocker des Unglücks bezeichnet wurden, hat Tellkamp an keiner Stelle auch nur je erwähnt oder beschrieben. Im Gegenteil, die gesamte Familie stützt das System. Menno Rode als Lektor, der es auch in Diskussionen mit Zensoren nicht schafft, die Veröffentlichung eines kritischen Buches zu erreichen und dessen Lebensweisheit, ein weiser Mann geht mit gesenktem Kopf, fast unsichtbar wie Staub, gleich zweimal zitiert wird. Sein Bruder, der einen volkseigenen Betrieb leitet, sein Schwager Richard, der als Arzt angestellt ist und eine einstige Verpflichtungserklärung für Stasi-Dienste nur mit der Familie bespricht, weil er Angst hat mit seinem Doppelleben, er hat mit einer Geliebten und dem gemeinsamen Kind eine Parallelfamilie geschaffen, erpressbar zu werden. Sie alle genießen Privilegien und dies eben nicht aufgrund ihres angehäuften Wissens, das reinem Selbstzweck dient, sondern aufgrund ihrer Herkunft und ihrer Arbeit. Und sie nutzen diese, natürlich, warum auch nicht. Dabei zeichnet Tellkamp seine Person nicht sonderlich sympathisch, keine der Protagonisten lädt zur Identifikation ein. Einige der Rezensionen lassen vermuten, dass ihre Verfasser das Buch nicht gelesen haben. So wird häufig eine Stelle zitiert, die die Bedeutung von Wissen für die Einwohner des Turms, also der unverfügbaren Widerständler, zeigen soll. Wissen, Wissen, Namen, Namen. Gehirne wie Schwämme saugten alles auf, bis sie trieften von Kenntnissen, die sie nicht wiederhergaben. Denn diese Schwämme konnte man nicht quetschen. Wissen war, was zählte. Wissen hieß der gehütete Schatz derer hier oben. Eine andere viel zitierte Passage über Christians Ansichten zu Literatur lautet: Mit 500 Seiten begannen die wirklichen Romane. Mit 500 Seiten begann der Ozean, darunter war Bach paddeln. Weggelassen wird dabei, dass Tellkamp dahinter setzt, dass Christian danach gar nicht mehr weiß, was er gelesen hat und dass ihn einige der Werke gar langweilen, auch wenn sie ihn sich höher, wertvoller als seine Mitschüler dünken lassen und damit auch die Lobhudelei der Feuilletons für das Bildungsbürgertum in zweifelhaftem Licht erscheinen lässt. Die so oft in den Kritiken lobend erwähnte Unverfügbarkeit geht zwar immerhin so weit, dass ein ehemaliger Patient von Richard, als Dank dessen Söhnen Christian und Robert die Kunst des fachgerechten Lügens und Täuschens beizubringen, versucht. Erfolgreich ist dieser Versuch nicht. Und wenn man liest, wie Christian im Gespräch mit seinem Direktor zur Verpflichtung für den Dienst in der Nationalen Volksarmee reagiert, wird aus halluzinierter Unverfügbarkeit gar begeistertes Mitmachen.
Nach dem, was ich über Sie höre, scheinen Sie sich nicht besonders anzulassen, Hoffmann, hatte Fauner gesagt, die Hände über einem Bogen Papier verschränkt, auf dessen Kopf Christian seinen Namen entzifferte. Er war mit Schreibmaschine geschrieben. Darunter standen teils maschinenschriftliche, teils handschriftliche Notizen. Christian erkannte auch Dr. Franks unleserliches Gekritzel. Medizin, sagte Fauner in nachdenklichem Ton, das begehrteste und schwierigste Studium. Ihre Noten sind gut, außer in Mathematik. Da scheinen Sie eine Katastrophe abzugeben. Aber Zensuren allein machen keinen Mediziner. Was nützen uns Verräter, die auf Kosten unseres Staates die EOS und die Universität besuchen, danach aber nichts Besseres zu tun haben, als egoistisch nur an sich zu denken und sich davon zu machen? Soziale Verantwortung, Hoffmann, auch das zählt. Es zählt sogar vor allem der parteiliche Standpunkt. Die Menschen hier ermöglichen es Schülern wie Ihnen, sich frei von Sorgen Wissen anzueignen. Und gegenüber diesen Menschen haben wir eine Verpflichtung. Sie, indem Sie Ihr Bestes geben. Und ich, indem ich Ihnen dabei helfe, wenn Sie guten Willens sind. Und indem ich diejenigen, die sich als Schmarotzer entpuppen, die nicht begreifen können oder wollen, was unsere Arbeiter und Bauernmacht für sie tut, indem ich solche Subjekte erkenne und als das behandle, was sie sind. Unser Volk investiert Hunderttausende von Mark in ihre Ausbildung. Dieses Vertrauens und dieser Großzügigkeit müssen sie sich würdig erweisen. Deshalb erwarte ich von Ihnen Ihr Ja zum dreijährigen Ehrendienst in unseren Streitkräften, mit dem Sie Ihrem Volk ein klein wenig von dem zurückgeben, was es für Sie leistet. Zumal Sie als Agitator eine Vorbildrolle in Ihrem Klassenkollektiv einnehmen. Ihr Standpunkt? Fauner legte den Stift beiseite, mit dessen Spitze er, seine Rede bekräftigend, auf den Tisch eingestochen hatte. Christian hatte vorgehabt, etwas einzuwenden, Fauner wenigstens einmal zu widersprechen, es ihm nicht ganz so leicht zu machen. Aber er konnte nicht, er musste Fauner innerlich recht geben. Er spürte, dass es in Fauners Argumenten einen entscheidenden Fehler gab, aber er fand ihn nicht heraus, so sehr er sich auch mühte. Eine Diskussion würde darauf hinauslaufen, wieso er diesem Land ein Recht verweigerte, das alle anderen Länder wahrscheinlich ebenso beanspruchten. Wieso er, und an diesem Punkt der Diskussion wäre es gefährlich geworden, zwischen der Landesverteidigung drüben und hier, zwischen der Bundeswehr und der NVA, einen Unterschied machte. Er sah die entsetzten Gesichter seiner Eltern vor sich, die mit ihm dieses Gespräch und mögliche Argumentationen an mehreren Wochenenden durchgeprobt hatten. Er hatte den undemokratischen Charakter der hiesischen Streitkräfte erwähnt und sich seit vielen Jahren wieder einmal eine Ohrfeige von seinem Vater eingehandelt. »Christian, du hältst deinen Mund. Hast du das verstanden?« Und Christian hatte seinen Vater für einen Moment gehasst, obwohl es Fauner war, den er hätte hassen müssen. Aber den hasste er nicht und wunderte sich darüber, wie er, vor ihm auf der Stuhlkante hockend, an Fauner vorbei mit Verständnis auf die Gesichter der Genossen Machthaber blickte. Er empfand keinen Hass, sondern das Bedürfnis, Fauner zuzustimmen. Und das nicht nur mit lauen Worten, die der Direktor gewiss schon 100-mal zu hören bekommen hatte und deren Phrasenhaftigkeit mit der Eilfertigkeit, in der sie parat waren, eine widerliche Verbindung einging, eine Art von Bimetall, die Angst kroch hindurch als Strom, erzeugte Wärme. Das Metall krümmte sich und das Lämpchen der Lüge leuchtete auf. Christian hatte das Bedürfnis, Fauner nicht zu enttäuschen, ihm entgegenzukommen, ihn zu unterstützen. Deshalb vermied er die Phrasen und begann ehrlich zu lügen. Blass vor Überzeugung sagte er, dass er sich mit diesen Gedanken ging schon seit längerem, genau seit der Bewerbung um einen Platz auf der erweiterten Oberschule in der 9. Klasse seiner POS in Dresden beschäftigt habe. Er kenne einen ähnlichen Fall, der damals in seiner Klasse geschehen und unter den Schülern kontrovers diskutiert worden sei. Es sei dann bei einem Fahnenappell vorgeschlagen worden, die Stellungnahme zu diesem Fall zum Bestandteil aller Bewerbungen um einen EOS-Platz zu machen, und seine, Christians, Meinung habe sich seither nicht geändert. In Dresden habe es im Februar Demonstrationen für den Frieden gegeben. Fauner blickte auf, Christian wusste nicht, warum er dieses Thema, das in Waldbrunn tabu war, anschnitt, warum er sogar noch weiterging und die Lage in Polen, er sagte, der VR Polen, und in Afghanistan ansprach. Fauner verschränkte die Hände und runzelte die Stirn. Wo das System des Sozialismus von revanchistisch gesonnenen Kräften bedroht werde. Hier schob Fauner ihm das Schriftstück mit der Verpflichtungserklärung hin, doch Christian hörte noch nicht auf, um zu unterschreiben, sondern fand auf einmal Argumente für den dreijährigen Ehrendienst, die nicht einmal seinem Vater eingefallen waren. Jedem geistig Tätigen tue es gut, einmal für längere Zeit mit einfachen Menschen zusammenzuleben und sie dadurch besser kennenzulernen. Gerade dann, wenn man Medizin studieren wolle, seien die so gewonnenen Kenntnisse außerordentlich wertvoll, denn wie wollte man Menschen ein guter Arzt sein, wenn man ihnen mit Standesdünkel, mit Distanz oder mit Herablassung begegne? Hier blickte Fauner zum ersten Mal auf die Uhr. Er sei hier geboren, in diesem Land, 20 Jahre nach dem menschenvernichtenden Krieg des Hitlerfaschismus, der vom Geld der Großindustrie gespeist worden sei. Nie wieder dürfe sich ein solcher schrecklicher Krieg wiederholen und das verbrecherische Regime, das ihn hervorgebracht habe. Die Medizin sei eine humanistische Wissenschaft, der sozialistische Staat humanistisch und humanistisch auch seine Armee, die dem Frieden diene mit ihren Waffen. Das sei kein Widerspruch, wie man aus dem Gedicht Wilhelm Buschs vom Fuchs und dem Igel wisse, bewaffnet, doch als Friedensheld, lass dir erst deine Zähne brechen, dann wollen wir uns weitersprechen. Fauner runzelte die Stirn noch tiefer und warf zum zweiten Mal einen Blick auf die Uhr in dem Moment, als Christian endlich aufsah, zum Stift griff und unterschrieb. Fauners Stirn glättete sich, in seinen Augen lag, Christian war sich nicht sicher, ob es stimmte, ein sonderbares Empfindungsgemisch freundlicher Abscheu. »Sie können gehen, Jugendfreund Hoffmann. Ich bin stolz auf Ihr Bewusstsein.«
Später wird Christian nach dem Tod eines Kameraden während einer Übung der NVA und seinem folgenden Wutausbruch zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und muss anschließend seine Restzeit abdienen. Doch selbst eine der Schlüsselszenen, als er sich im Karzer des Militärgefängnisses letztendlich im Innersten des eingeschlossenen Landes befindet, bewirkt für ihn und seine Haltung nichts. Er ist nicht gebrochen, nicht wütend, einfach nichts. Als, ich zitiere die Welt, ungeheure ästhetische Kraftanstrengung dieser Epopöe von der untergehenden DDR und Bildungsroman im Stile Thomas Manns, Zitat Ende, gerühmt, ist der Turm vor allem jedoch eins. Eine anekdotenhafte Aneinanderreihung aus Episoden des DDR-Alltags, in der jeder volkseigene Betrieb genannt, jede beschrittene Straße, auf dem Weißen Hirschteils umbenannt, im Rest von Dresden in Klarnamen, jede Organisation, jeder Laden im Viertel penibel beschrieben werden. Dies wird dem Roman seine Leserschaft sichern. Uwe Tellkamp schreibt über ihre Geschichte und ihre Erlebnisse und jeder kann sich wiedererkennen. Wer hat nicht in Schlangen gestanden? Wer ist nicht einmal durchs Stadtzentrum gelaufen? Wer hatte keine Probleme mit Autoersatzteilen oder fehlproduzierten Rührbesen? Ja, das kenne ich, ruft dann der sich selbst scherzhaft als gelernter DDR-Bürger titulierende und findet sich wieder und fühlt sich verstanden. Das eigene Erleben in einem Buch zu finden, kommt höheren Weinen gleich. Nicht umsonst sind regelmäßig Krimis mit Lokalkolorit auf den Bestsellerlisten zu finden. Nun mag es müßig sein, in einem Werk zu schauen, welche Person, welche im realen Geschehen entsprechen mag oder welche der geschilderten Ereignisse sich in Uwe Tellkamps Biografie wiederfinden lassen. Aber wenn nach 100 Seiten klar wird, dass das gesamte Werk aus einer, wenn zwar nicht unbe, jedoch nicht verarbeiteten Anhäufung und Nacherzählung von eigenem Erleben, Ereignissen, Orten, Produkten besteht, dann kann das schwerlich als triumphale Renaissance des bürgerlichen Romans besungen werden. Zumal es unfreiwillig komisch wird, wenn Uwe Tellkamp seine Protagonisten Meno Rode und Richard Hoffmann Menschentypen anhand ihrer Vorliebe für bestimmte Biersorten diskutieren lässt und diese als Metaphern für die bessere Einstellung gegenüber der Welt herhalten müssen.
Richard und Meno standen jetzt auf der Veranda, sahen aus dem offenen Fenster in den Garten und tranken Bier. »Dass du das Wernesgrüner magst«, sagte Richard. »Finde ich feiner, sprossiger, waldiger als das Radeberger«, sagte Meno. »Warum hat er uns eingeweiht? Hat er Angst gehabt? Es könnte vor seiner Aussage einer von uns dahinter kommen? Glaubt er, es würde jemand von uns etwas wissen?« »Es gibt immer bestimmte Biertypen, das ist mir aufgefallen«, sagte Richard. »Hält sich aus allem raus, der Schwager. Undurchsichtig. Mag ich ihn? Doch, irgendwie. Er ist kein Schaumschläger, kann den Mund halten. Warum hat er keine Frau? Aber müsste Anne wissen. Aber was wissen Geschwister voneinander? Was weiß ich von Hans? Was er von mir? Vielleicht ist Meno ein Schwerenörder. Aber stille Wasser sind manchmal einfach nur still. Obergärige und untergärige Typen? Solche, die dunkles Bier bevorzugen und solche, die lieber helles trinken? Vielleicht versucht er etwas. Vielleicht versucht er herauszufinden, wie weit er gehen kann. Er hat gesagt, dass die Klinikinterna von ihm wissen wollen. Er hat nicht gesagt, dass sie etwas über seine Verwandten wissen wollen. Und wenn er es uns verschwiegen hat, hätte seine Offenbarung uns gegenüber keinen Sinn. Oder doch? Wenn er nun doch unter uns einen Spitzel vermutet. Hält mich für dubios, Ulrich auch. Genosse, Kombinatsdirektor und wir beide in Moskau geboren, Kinder von Kommunisten. Er will sich sagen können, dass er alles getan hat, was gefahrlos möglich war. Er will, dass auch wir etwas gewusst haben. Bernes Grüner wird von Künstlern getrunken und von Menschen, die nicht das Zentrale, Akzeptierte, Populäre wirklich schätzen, sondern Misstrauen bewahrt haben. Kann etwas, das allgemein anerkannt und von der Allgemeinheit in den Mittelpunkt gerückt wird, wie bei den Bieren eben das Radeberger, wirklich das Beste von allem sein? Bernes Grün-Typen suchen das Verborgene. Sie suchen die graue Eminenz. Oft sind sie selber graue Eminenzen oder glauben es zu sein. Musikalisch gesprochen sind die Wernesgrün-Typen die, die den Berliner Philharmonikern misstrauen und die Wiener an die erste Stelle setzen. Niklaus gehört zu den Wernesgrünern. Sie glauben auch an Verschwörungen. Und die Wernesgrüner würden immer eine Erzgebirgslandschaft jeder noch so exotischen Ferne vorziehen. Jedenfalls nachdem sie diese Ferne gesehen haben. Richard brüstete Meno zu. Das Land der stillen Farben, das lieben sie. Geht mir aber genauso. Da brauche ich nur die Querners anzusehen. Obwohl ich zu den Radebergern gehöre. Also ich bevorzuge die Staatskapelle. Meno trank sein Glas aus. Das Bier schmeckte brunnig und war kalt wie ein alter Schlüssel. Der Amethyst macht sich gut vor den Inselbänden. Mineralisch gesprochen würden sich die Radeberger also an Diamanten halten. Die Wernesgrüner dagegen an Smaragde? Weil sie im Stillen glauben, eigentlich seien Smaragde das Eigentliche, pflichtete Richard bei.
Neben längeren Passagen, die die Welt der Nomenklatura, der alt und zunehmend ohnmächtig gewordenen Intellektuellen und Privilegierten schildert, gibt es ein exzessiv ausgeweitetes Kaleidoskop von Begebenheiten, Dingen, Düften, Ansichten, die den zunehmenden Verfall und die Mangelwirtschaft schildern und ob ihre detailversessenen Beschreibungen und Bebilderungen erscheinen möchten, als ob die formale Beschreibung eines Bildes dieses vollständig erfassen könnte. Dabei kann Telkamp nur von dem schreiben, von dem er weiß, dass es in seinen eingedampften Erzählbogen passt. Auch wenn man sich, je länger man liest, aufgrund der Fülle zurückversetzt fühlt, so finden sich doch einige wenige Bruchstellen, die darauf verweisen, dass es kein allumfassender Roman sein kann. So wird kurz erwähnt, dass Muriel, eine Cousine Christians, in einen Jugendwerkhof eingesperrt wird. Später taucht sie wieder auf, aber ihre in Andeutungen erzählte Geschichte, die viel mehr als die Haft Christians auf einen tatsächlichen Widerstand verweist, wird nicht wieder aufgegriffen. An einer anderen Stelle wird Subkultur erwähnt und wir erfahren, dass die Musik von Feeling B zärtlich, brutal klänge. Viel ist von Zeit die Rede. Von Ohren, zum Schluss des Buches wird die Zeit gar zum alles und jeden bezwingten Mahlstrom. Keiner der Protagonisten handelt, nur Erscheinungen und Ereignisse der Außenwelt erzwingen Reaktionen, nie Aktionen. Schließlich werden sie mitgerissen, als ob sie der Verbleib in ihrem, ob seines Innenlebens gefeierten Turms, jeder Entscheidungsmöglichkeit beraubt hätte. Bequemlichkeit und Reagieren auf sich verändernde Verhältnisse, in denen man sich so bequem wie möglich einrichtet, mögen symptomatisch für Teile der DDR gewesen sein und dienen auch heute noch gern als bequeme Folie. Gegen Ende des Romans wird die Leidensfähigkeit der Türme auf immer härtere Proben gestellt. Und so passt der Turm von Uwe Telkamp in das Muster der deutschen Vergangenheitsbewältigung und neokonservativen Geschichtsklitterung. Wissen steht über dem Denken, Entscheidungen zum Handeln oder gar nur die Möglichkeit einer Entscheidung sind nicht vorgesehen. Im Mahlstrom der letzten Seiten verrinnt die Zeit schneller und mit den Einschüben, die sich entsprechend den äußeren, rasanter werdenden Veränderungen von »Wir sind das Volk« hin zu »Wir sind ein Volk« entwickeln, schafft Uwe Telkamp pünktlich mit einem Doppelpunkt die ersehnte Stunde Null für das neue Deutschland. Und für diese Nore nie agierenden Menschen kommt nun die Freiheit. Und wofür? Dafür lässt Hellkamp einen der enttäuschten Intellektuellen des DDR-Literaturbetriebs recht treffend formulieren, dass es um Freiheit gar nicht geht. Aber die Menschen, wenn sie frei sind, was machen sie mit ihrem Leben? Wenn es ihr Streben ist, glücklich zu sein, was ist dann der Ausdruck ihres Glücks? Sie gehen jagen. Die Aristokratie, die die meiste Muße hatte, sei ihren liebsten Zeitvertreib darin, jagen zu gehen. Und die kleinen Leute betreiben die Jagd der kleinen Leute. Sie gehen fischen. Was erreichen sie mit einer Revolution? Eine Vermehrung der Zahl der Angler. Das ist alles. Das verbesserte Los des Arbeiters besteht darin, dass es sich dieser einfachsten Form der Jagd widmen kann. Und dafür Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ach Gottchen. Ob Uwe Tellkamp mit der biederen Abbildungswut des Toms die ultimative End- und Wendegeschichte der DDR beschrieben hat, muss bezweifelt werden. Dass der Turm in der bildhaften und geistigen Tradition des deutschen Bildungsbürgertums steht, Historie um störende Elemente zu bereinigen und eigene Handlungen stets als Reaktion, nie Aktion begreift und damit als ostdeutscher Untergang von Bernd Eichinger produziert werden wird, scheint nicht mehr abwendbar.
Interludium, 1984. Abends öffneten sich Türen in den Traum. Abends blieben die Hüllen der Körper, wenn das Mutterbohr gesprochen war. Im Januar 84 quollen die Mülltonnen über, die Asche musste in den Schnee daneben geschüttet werden. Manchmal wuchteten die Türmer auf Initiative einer Bürgerversammlung die Tonnen auf einen LKW, der die Asche in den Wald fuhr. Zeitungen stapelten sich, zerfetzten in frostscharfen Böen. Die Bezirkshygieneinspektion empfahl, Kalk über die Abfälle zu schichten. Der Kalk wurde an Straßenverantwortliche ausgeteilt, bei denen sich die Anwohner Eimer füllen ließen, nicht in die Augen streuen, nicht in Kinderhand. Andropow starb. Und nun, fragten die Türmer, wenn sie beim Bäcker, beim Fleischer oder vor dem Konsum in der Schlange standen. Kommt der nächste jugendliche Held, flüsterten sie achselzuckend bang. Zigarettenqualm, aquarische Rauchkringel, augendeckwärts, im Funzellicht einer Wohnung irgendwo im Prenzlauer Berg. Fensterläden, von denen die Farbe geplatzt ist, mit Zeitung verstopfte Ritzen, steinharter, bröselnder Fensterkitt. Der Kachelofen tut, was er kann, aber Sperrholz, Zaunlatten, schimmelige Kohle reichen nur für ein paar Stunden Wärme am Tag. Männer in Schafswollpullovern, mit biblischen Vollbärten, Arbeiterhänden in den nikotingelben Fingern Bierseitel und eine Karo oder F6 hören einem Lyriker zu, der mit Schreibmaschine auf Holzschliffpapier geschriebene Texte vorliest, hastig, fehlerhaft, absichtlich ohne deklamatorischen Pomp. Man ist unter sich, man wünscht hier nichts Hochgestochenes. Judith Schivola hört zu, beobachtet, raucht. Sie hat Meno in diese Kreise eingeführt, zu denen man erst nach Passage mehrerer Hinterhöfe mit Schussspuren aus dem letzten Krieg Zutritt bekommt. Nach Nennung eines Losungsworts an der vorsichtig geöffneten Tür, die kein Namensschild trägt. Nach teils verstohlener, teils offen aggressiver Musterung, die der Neuling über sich ergehen lassen muss. Es gibt zu viele Spitzel und nicht immer ist die Witterung untrüglich. Meno spürt, dass er ein Fremdkörper ist, aber er wird geduldet. Niemand scheint seinetwegen ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Der Lyriker liest. Es sind Texte mit hochgestelltem Kragen und tief herabgezogenen Schiebermützen. Er hat in einer der Zeitschriften veröffentlicht, die auf dem Tischchen in der Mitte des Zimmers liegen, dessen Luft von Menschendunst und Tabakrauch zum Schneiden dick ist. Das Tischchen würde ohne das kommunistische Manifest unter einem Bein unweigerlich umkippen. Das kommunistische Manifest versieht diesen Dienst im Wechsel mit einer Broschüre über Geschlechtskrankheiten, nachdem es Proteste basisdemokratisch orientierter Zuhörer gegeben hat. Die Zeitschriften atmen die Frische der Unbotmäßigkeit, tragen Titel wie Poesie Album, Anstöße und Poesie Alpeng, sind auf dünnes tschechoslowakisches Durchschlagpapier zum Preis von 10 Kronen a 2000 Blatt im Siebdruckverfahren gedruckt, nur für den innerkirchlichen Dienstgebrauch, so umgeht man die Druckgenehmigungsverfahren. Es fehlt an Klammeraffen, die zuverlässig mehr als 15 Blatt zu heften vermögen. Es fehlt an Papier. Der Eintritt zur Lesung bestand in einer bestimmten Menge Schreibpapier, das weiterhin für den innerkirchlichen Dienstgebrauch geheftet oder zu Leporellos gefaltet und mit brisanten Umweltthemen in einer Auflage von 10 bis 50 Stück gefüllt werden kann. Meine Hand für mein Produkt. Und dann, fragen die Türmer. Sarajevo ruft. Ein Wölkchen winkt den Zuschauern vor den Fernsehbildschirmen zu. Hochhäuser, kahle Berge um einen Talkessel. Tristesse. die von keiner Kamera, von keinem Reporter, der zu den ersten Winterspielen in einem sozialistischen Land akkreditiert ist, hervorgesucht und mit unbestechlicher Linse festgehalten wird. Da ist das Eisstadion. Da ist die schön gespurte Loipe für die Skiläufer. Die Sprungschanze, auf der Jens Weißflug aus Oberwiesenthal mit streng parallel geführten Brettern zu Gold und Silber springt. Erinnert man sich an einen Sommertag vor 70 Jahren, als ein Student in einer Straßenecke auf das Auto des österreichischen Thronfolgers wartete? Die Eiskönigin tritt an zur Kür. Ihre Trainerin steht mit hartem Gesicht hinter der Bande, während ihr Schützling mit Flatterröckchen und Kirkisienbraunen schleifenreichen Wohllaut auf die Eisfläche schreibt. Ausrufezeichen eines dreifachen Tulips, Pirouettenwirbel, durchsichtig verpackte Rosensträuße, Heinz-Florian Oertel schwelgt in Tüll und Taft. Torvald Dien tanzen zum Bolero, ein Schwede läuft im Schlittschuhschritt die Hänge hinauf. Das schönste Gesicht des Sozialismus lächelt.